Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Marika Antašová.
Nachrichten.
Opposition verließ die Parlamentssitzung zur Abberufung der Regierung. Staatspräsident fordert Einberufung des Sicherheitsrates. Regierungschef Fico empfing seinen ungarischen Amtskollegen Orbán. Die Opposition will Unterschriften sammeln, um eine weitere Sondersitzung des Nationalrats zur Abberufung der Regierung zu initiieren, informierte der Chef der Oppositionspartei Progressivne Slovensko, Michal Šimečka. Wie er erklärte, haben alle Oppositionsabgeordneten die Parlamentssitzung am Dienstag verlassen. Der Fraktionschef der Partei, Martin Dubeci, sagte, dass die Opposition den Antrag auf Abberufung des Kabinetts zurückgezogen hatte, damit nicht darüber abgestimmt werden konnte. Laut Šimečka habe die Regierungskoalition die Sondersitzung vereitelt, damit die Argumente für ihr Versagen nicht öffentlich gesagt werden konnten. Die Sitzung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt, da Ministerpräsident Robert Fico einen Bericht mit geheimen Informationen vorlegen wollte. Laut dem Koalitionsabgeordneten Tibor Gašpar sei die von der Opposition initiierte Parlamentssitzung Teil eines Handelns, das zur Destabilisierung der Slowakei führen soll. In dem Bericht, den der Regierungschef im Plenum vorstellte, sei es um das Attentat auf den Ministerpräsidenten, hybride Bedrohungen und Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur sowie über politischen Extremismus gegangen. Die Oppositionsabgeordneten erklärten, dass der Bericht Wahnvorstellungen und Informationen enthalte, die man leicht im Internet oder in sozialen Netzwerken finden könne. Fico teilte in einem sozialen Netzwerk mit, dass eine weitere Sitzung zur Abberufung der Regierung nur möglich sein wird, wenn sich die Opposition eine Mehrheit im Parlament sichert. Das slowakische Staatsoberhaupt Peter Pellegrini fordert die Einberufung des Sicherheitsrates. Dies hatte er nach seinem Besuch im Sitz des slowakischen Nachrichtendienstes SIS am Mittwoch entschieden. Er plant, sich mit dieser Forderung an Ministerpräsident Robert Fico zu wenden. Pellegrini hatte den Bericht des Nachrichtendienstes erhalten, der am Dienstag im Nationalrat vorgelegt wurde. Aufgrund dieser Informationen habe er den SIS-Direktor ersucht, sich mit allen relevanten Informationen vertraut machen zu dürfen. Spontan, freundlich und inhaltsreich. So bezeichnete der slowakische Ministerpräsident Robert Fico sein Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán am Dienstag in Bratislava. Er lud Orbán zu einem offiziellen Besuch der Slowakei am 19. März ein, um den 30. Jahrestag des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu begehen. Laut Fico befindet sich die Qualität der slowakisch-ungarischen Beziehungen derzeit auf höchstmöglichem Niveau. Er informierte Orbán über die beabsichtigten Schritte seines Kabinetts, darunter die verfassungsmäßige Garantie, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Wie Fico mitteilte, findet die Slowakei bei der Suche nach Gasversorgungsmöglichkeiten aus dem Süden über die Turk Stream Pipeline auch Unterstützung durch Ungarn. Der slowakische Regierungschef sagte weiter, dass die Opposition versuchen werde, vorgezogene Wahlen auszulösen. Er verwies dabei auf den Bericht des slowakischen Nachrichtendienstes SIS, der bei der Sondersitzung des Parlaments am Dienstag vertraulich vorgelegt wurde. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Auf dem Neubaumarkt in Bratislava wurden im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Wohnungen verkauft wie im Jahr 2023. Das größte Interesse am Kauf einer Wohnung verzeichnete man Ende des Vorjahres. Dies lag vor allem an den Bemühungen, eine Wohnung mit niedrigerer Mehrwertsteuer zu kaufen. Der Durchschnittspreis für Neubauwohnungen betrug im letzten Jahr über 5.000 Euro pro Quadratmeter. Der durchschnittliche absolute Preis der angebotenen Wohnungen lag bei rund 346.000 Euro. Darüber informierte am Dienstag der Chefanalyst von Bank and Investments Rudolf Bruchanik. Was die Entwicklung des Neubaumarktes in Bratislava betrifft, so haben wir im Vorjahr insbesondere einen Anstieg des Verkaufs Verkaufs beobachtet. Es handelt sich um mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Jahr 2023. Im vergangenen Jahr erlebte die Nachfrage einen Aufschwung, was durch bessere Bedingungen auf den Hypothekenmärkten sowie durch die steigende Kaufkraft der Bevölkerung bewirkt wurde. Trotz des wachsenden Verkaufs stagnierten die Wohnungspreise weiterhin. Wir gehen davon aus, dass dies auch in diesem Jahr der Fall sein wird. Das heißt, der Preis wird stagnieren und der Verkauf wird weiter steigen. Der Durchschnittspreis für ältere Wohnungen in der slowakischen Hauptstadt lag bei rund 3.800 Euro pro Quadratmeter. Laut Analyst erholt sich der Preis von Wohnungen auf dem Sekundärmarkt allmählich und man erwartet, dass er steigen wird. Auch das Interesse an Mietwohnungen dürfte zunehmen. Hierbei betrug der durchschnittliche Mietpreis einschließlich Betriebskosten Ende letzten Jahres rund 17 Euro pro Quadratmeter. Nach Ansicht des Analysten ist auch mit einem allmählichen Anstieg der Mietpreise zu rechnen.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum RSI-Magazin Die Slowakei hautnah. Am Mikrofon begrüßt Sie Jana Herbeková und wünscht Ihnen gemeinsam mit Tonmeister Abdelgani Arut einen schönen Tag. Und was werden Sie heute bei uns hören? Der 22. Januar, der deutsch-französische Tag, zwei Botschafter zu Gast im RSI-Studio. Der internationale Visegrad-Fonds hat eine neue Direktorin. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Der 22. Januar ist seit Jahren ein ganz besonderes Datum in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, den sogenannten Élysée-Vertrag, der den Grundstein für die Freundschaft zwischen den beiden Ländern, Deutschland und Frankreich, und damit für den dauerhaften Frieden in Europa legte. 40 Jahre später, 2003, riefen Gerhard Schröder und Jacques Chirac den ersten deutsch-französischen Tag ins Leben. Am 22. Januar 2019 bekräftigten Angela Merkel und Emmanuel Macron mit dem Vertrag von Aachen die enge Zusammenarbeit beider Länder und beschlossen unter anderem die Gründung des deutsch-französischen Bürgerfonds. Auch wir bei Radio Slowakei International, konkret die deutsche und die französische Redaktion, wollen diesen speziellen Tag feiern. Und so haben wir in unser Studio zwei vornehme Gäste eingeladen. Den deutschen Botschafter in der Slowakei, Thomas Kurz, und den französischen Botschafter, Nicolas Sürin. Mit unseren Gästen sprechen wir nun über die Bedeutung des deutsch-französischen Tages, über die Beziehungen zwischen diesen zwei EU-Ländern und über andere aktuelle Themen, auch in Bezug zu der Slowakei.
Begegnungen.
Der Élysée-Vertrag steht für einen fundamentalen Wandel in den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Es ist ein Erbe, insbesondere in der Nachkriegszeit noch zwischen zwei alten Männern, zwischen General Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die beide noch aus dem vorhergehenden 19. Jahrhundert stammten, die viel miterlebt hatten, wie deutsch-französische Beziehungen in vor allem zwei großen Kriegen oder fast sogar dreien aus dem Ruder gelaufen waren, können wir für uns mal so sagen. Das ist ein Erbe dieser beiden großen alten Männern, das wir unbedingt auch für die Zukunft erhalten und pflegen sollen. Insbesondere gilt es dieses Erbe an eine nachwachsende Generation. Ich meine, wir reden vom Jahr 1963, das sind inzwischen ja über 60 Jahre, dass wir dieses Erbe an eine nachwachsende Generation weitergeben können. Das ist, glaube ich, unser wichtigster Auftrag und die wichtigste Bedeutung heute.
Dazu sollte ich vielleicht hinzufügen, dass 40 Jahre nach der Élysée-Vertrag war es, ich glaube, noch wichtiger, unsere beiden Völker zu sagen, wie wir als Deutschen und Franzosen zusammenarbeiten und was wir gemeinsam haben.
Also seit der Gründung oder Erklärung dieses deutsch-französischen Tages steht jedes Jahr, fast jedes Jahr, der Tag unter einem anderen Motto. Wie lautet das Motto des diesjährigen Tages und wie würden Sie die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich jetzt beschreiben?
In diesem Jahr gibt es kein besonderes Motto. Ich habe jedenfalls extra nachgefragt in unserer Zentrale. Das ist, glaube ich, nicht jedes Jahr passiert, dass der Tag ein Motto bekommen hat. Das war insbesondere zu den runden Tagen, wo das stattgefunden hat. Die bilateralen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland sind immer wieder auch in der aktuellen Diskussion. Ich glaube, es ist von ganz großem Vorteil, dass entschieden wurde, auch politisch entschieden wurde, dass es überhaupt gar keine Alternative gibt, dass die beiden größten Länder in Europa zusammenarbeiten müssen, in dem Sinne befreundet sind. Und das passiert ganz unabhängig davon, welches Personal gerade da ist oder welche politischen Konjunkturen wir gerade haben. Das ist so ein bisschen etwas, wie dass eine arrangierte Ehe sehr viel erfolgreicher sein kann als eine angebliche Liebesehe, die dann zwei Wochen später vielleicht auch wieder gegen die Wand fährt. Wir beide, wir wissen, unsere Länder wissen, dass wir überhaupt gar keine Alternative haben, als gemeinsam zu handeln und als in dem Sinne befreundet zu sein, soweit Länder befreundet sein können.
Also was sagt dazu die französische Seite, bitte, Herr Botschafter?
Ich glaube, dass also mein Thomas, mein deutscher Kollege, hat eine sehr gute erklärt. Ich glaube auch, dass also seit 2003 haben auch unsere beide Regierend entschieden, dass wir jedes Jahr oder zweimal per Jahr wir die gemeinsame deutsch-französische Ministerialrat haben, wo unsere beiden Regierungen zusammensitzen, zusammen entscheiden können, was wir gemeinsam machen wollen. Und das zeigt also, wie eng heute unsere Beziehungen sind.
Ein weiteres schönes Beispiel der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist der deutsch-französische Preis, der seit 2016 von beiden Staaten anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte verliehen wird, um weltweit gemeinsam Persönlichkeiten zu würdigen, die herausragendes Engagement beim Einsatz für die Menschenrechte zeigen. Und der deutsch-französische Preis wird jährlich an 15 Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen in aller Welt verliehen und wurde auch an eine slowakische Vertreterin verliehen. Wie würden Sie die gemeinsame Außenpolitik beider Länder im Bereich der Menschenrechte aktuell bewerten und wo sehen Sie die größten Herausforderungen in diesem Bereich?
Seit vielen Jahren haben wir dieses Projekt zum Tag der Menschenrechte, etwas Bilaterales zu unternehmen. Wir beide sind ja neu hier im Land, wir haben die Tradition geerbt und wir wollen das jetzt auch fortführen, dass wir eine gemeinsame Veröffentlichung machen, dass wir mit einem gemeinsamen Text an die Öffentlichkeit gehen. Sie haben es angesprochen, in der Tat haben wir auch, ich glaube es war 2021, hier einen Menschenrechtspreis verliehen an die frühere Ombudsfrau. Das kenne ich eigentlich auch von anderen Stationen, wo ich bisher war, dass das eine regelmäßige Praxis war. Und ich würde gerne eruieren mit unseren französischen Partnern, ob wir das künftig auch hier nicht machen könnten. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Ansonsten ist es so, dass die Politik im internationalen Bereich, was die Menschenrechte angeht, ja weniger eine bilaterale Frage ist, sondern dass wir gemeinsam sowohl im EU-Rahmen als auch im Rahmen des Europarats oder der Vereinten Nationen daran arbeiten, den Menschenrechten, die, wie wir alle wissen, unter stärkerem Beschuss sind seit einiger Zeit, denen weltweit Geltung zu verschaffen. Das ist ein Projekt, was wir gemeinsam haben im internationalen Umfeld, in internationalen Organisationen.
Ja, ich glaube, dass auch wir haben immer gezeigt im Rahmen der Europäischen Union, also wie wir dieselbe Konzeption von Menschenrechten haben. Und in einer Welt, wo die Menschenrechte heute gefährdet sind und wo wir wissen, dass es mehr und mehr Staaten gibt, wo wir Probleme haben. Wir haben jetzt immer dieselben Prioritäten und wir wollen, ich glaube, mehr als vorher noch zusammenarbeiten im Rahmen der Vereinigten Staaten. Ist es in der UNO?
Vereinten Nationen.
Ah, in der Vereinten Nationen, Entschuldigung. Da sieht man, dass ich noch in der deutschen Sprache noch Fortschritte machen soll. Das zeigt, dass die deutsche-französische Freundschaft immer vorher gehen soll und dass es keine Ende gibt dazu. Aber ich glaube, dass auch in der Vereinigten Nationen haben wir gezeigt, also wie wir zusammen sehr eng arbeiten. Und seit der Aachen-Vertrag in 2020 hatten Kanzlerin Merkel und Präsident Macron beschlossen. Und es war einer unserer 15 gemeinsamen Initiativen, noch enger auf diesem Bereich zu arbeiten.
Und neben den Menschenrechten sind heute auch der Kampf gegen die Klimakrise, erneuerbare Ressourcen und grüne Technologien hochaktuelle Themen. Wo sehen Sie gute Möglichkeiten für die Zusammenarbeit nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, sondern EU-weit bei der Förderung von diesen grünen Technologien, bei der Verringerung von Emissionen oder zum Beispiel von Abfällen?
Es ist richtig, ähnlich wie bei dem Thema Menschenrechte, über das wir gerade gesprochen haben, ist das Ziel des Klimaschutzes im Moment etwas in den Hintergrund getreten gegenüber anderen Themen. Zum Teil wird es negiert, aber zum Teil rücken auch die Prioritäten in eine andere Richtung. Das heißt überhaupt nicht, die Probleme, die Herausforderungen gehen ja nicht weg. Die bleiben, egal wie gerade die politische Konjunktur ist. Es ist ganz klar, dass vor allem unsere beiden Länder, dass wir im Rahmen Europa insgesamt weiter an den Klimazielen festhalten müssen, um unsere nachfolgenden Generationen überhaupt noch eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Es klingt nach Klischee. Aber auch dieses Klischee bleibt wahr und geht nicht weg. Und ich bin ganz sicher, dass gerade unsere beiden Länder, dass Frankreich und Deutschland in der Zukunft auch jetzt mit einer neuen EU-Kommission ganz verstärkt weiter an diesen Themen arbeiten werden.
Und wie würden Sie aus der Seite von Frankreich beschreiben, dieses Thema? Was ist für Frankreich wichtig auf diesem Feld?
Natürlich ist das für uns auch eine Priorität. Trotzdem, ich glaube, dass wir werden etwas ganz wichtig haben am Ende dieses Jahres, also der COP30 in Berlin, wo wir als Deutsch-Franzosen und als Europäische Union hier zusammenarbeiten können. Es ist noch wichtiger als vorher, als wir wissen, dass wahrscheinlich in der Vereinigten Staaten die Lage sich ändern wird und dass mehr als vorher. Ich glaube, dass die Europäer hier gemeinsam also die wichtigste Rolle haben sollen.
Nach diesen ernsten Themen kann man sagen, könnten wir noch erwähnen die Bereiche wie Kultur oder Bildung. Das ist auch ein Thema für die Zusammenarbeit beider Länder. Anlässlich des deutsch-französischen Tages pflegten Vertreter der deutschen und französischen Botschaft in der Vergangenheit slowakische Gymnasien in Bratislava zu besuchen, wo beide Sprachen, Deutsch und Französisch, unterrichtet werden. Findet so ein Treffen mit den slowakischen Gymnasiasten auch dieses Jahr statt? Oder gibt es oder werden geplant auch irgendwelche gemeinsame kulturelle Veranstaltungen oder Bildungsaktivitäten in der Slowakei?
Ja, wir führen die Tradition, die unsere Vorgänger hier schon gepflegt haben, fort. Wir werden in der nächsten Woche den Tag, den 22. gemeinsam in Nitra verbringen, dort verschiedene Institutionen besuchen, auch den Bürgermeister. Vor allem besuchen wir aber auch bilinguale Schulen, die sowohl slowakisch-deutsch oder slowakisch-französisch unterrichten. Und wir gehen auch in die jeweiligen Fakultäten an der Universität. Also wir setzen gerne diese Tradition fort. Ich glaube, dass die kulturelle, wissenschaftliche Zusammenarbeit sogar einen ganz wichtigen Kern der deutsch-französischen Freundschaft ausmacht. Wir planen außerdem auch ein gemeinsames Projekt, und zwar im Rahmen des Deutsch-Französischen Kulturfonds. Wir werden die Stadt Trenčín, die ja im nächsten Jahr Kulturhauptstadt Europas sein wird, unterstützen bei Projekten. Das ist das, was wir verabredet haben, was wir dieses Jahr gemeinsam aus dem Deutsch-Französischen Kulturfonds, der aus unseren beiden Außenministerien finanziert wird, was wir in diesem Rahmen umsetzen werden.
Ich füge zu, dass unseren beiden Schulen hier mehr und mehr zusammenarbeiten werden. Wir werden sehen, wie die gemeinsam für den 80. Geburtstag des Endes des Zweiten Weltkriegs, wie die Schüler hier etwas gemeinsam machen können, um zu wissen, ich glaube, um daran zu denken, wie wir unsere Freundschaft also zusammen vertiefen können.
Also ich will mich noch herzlich bedanken für Ihren Besuch in unserem RSI-Studio und bei uns in der Redaktion anlässlich des Deutsch-Französischen Tages. Und was würden Sie vielleicht noch unseren Hörern anlässlich des Tages wünschen?
Ja, ich glaube, dass es gab eine Zeit, wo die Deutschen und die Französen gemeinsam viel gesprochen haben. Es ist jetzt eine Zeit, wo wir konkreten Dingen machen wollen, noch mehr als vorher. Und ich werde vielleicht mit einem Zitat enden, eine französische Zitat, so dass hier die deutschen Zuhörer ein bisschen Französisch hören. Il ne faut pas uniquement avoir de l'amour, mais nous avons besoin de preuves d'amour. Et je crois que entre Français et Allemands, nous nous donnons beaucoup de preuves.
Zusammengefasst, glaube ich, heißt die Übersetzung, die Liebe allein reicht nicht, wir müssen sie täglich unter Beweis stellen und immer wieder, das ist die Herausforderung. Und das ist ganz richtig, insbesondere, weil die Erinnerung daran, warum die deutsch-französische Freundschaft so wichtig ist für uns, für unsere Länder, aber auch für Europa, die verblasst langsam. Die schwierigen Zeiten, die wir hatten, wir feiern dieses Jahr den 80er Gedenktag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Für jüngere Generationen ist das Vorgeschichte, ähnlich wie Cäsar oder die Pharaonen, die Erinnerung daran, die Bedeutung daran, dass die Bedeutung nicht geringer geworden ist, das lebendig zu halten, glaube ich, das ist ganz besonders wichtig.
Liebe Hörer, in unserem Studio hatten wir die Botschafter Deutschlands und Frankreichs, Thomas Kurz und Nicolas Syrin.
Radio Slowakei International.
Fast 6.500 Förderprojekte und mehr als 3.500 Einzelstipendien in den 24 Jahren seines Bestehens. Dies sind die statistischen Ergebnisse des Internationalen Visegrad-Fonds. Sein Ziel ist die Förderung der regionalen Entwicklung und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durch die Initiative von Bürgern und öffentlichen Einrichtungen, vor allem in der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarn und Polen, aber nicht nur dort. Erfahren Sie mehr im Interview unseres Kollegen Josef Bohunicki mit der neuen Exekutivdirektorin des Internationalen Visegrad-Fonds Linda Kapustová-Helbichová.
Der Internationale Visegrad-Fonds ist eine internationale Organisation, die eine engere Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Visegrad-Gruppe, der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen und der Slowakei fördert. Das Abkommen über die Einrichtung des Fonds wurde am 9. Juni 2000 auf dem Gipfeltreffen der Ministerpräsidenten der Visegrad-4-Länder in Stiržin bei Prag unterzeichnet. Unser Ziel ist es, die regionale Entwicklung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch Projekte für eine Entwicklung der Zivilgesellschaft und der Bildungsinstitutionen zu fördern. Außerdem fördern wir auch Einzelpersonen durch Stipendien, Studienaufenthalte oder künstlerische Aufenthalte.
Am Anfang war das Ziel des Fonds meistens die Förderung der Kultur. Heute hat sich diese Absicht erweitert.
Der Visegrad-Fonds fördert auch weiterhin Projekte, die eine gemeinsame Kulturidentität unterstützen. Diese machen über 30% der geförderten Projekte aus. Sehr wichtig sind bei uns aber auch Projekte in den Bereichen Bildung, Innovationen, Forschung und Entwicklung. Ebenso fördern wir grenzüberschreitende Projekte, die sich auf regionale Entwicklung, Umwelt, Fremdenverkehr, demokratische Werte, institutionelle Partnerschaften und soziale Entwicklung konzentrieren.
Aus welchen Finanzmitteln können diese Projekte gefördert werden und wie groß ist das Budget dafür?
Seit Januar hat unser Fonds eine Summe von 11 Millionen Euro für die Finanzierung der Projekte zur Verfügung. Diese erhalten wir von unserem Träger, also allen vier Visegrad-Ländern. Etwa 12% davon nutzen wir als unsere Betriebskosten. Der Rest geht für die schon erwähnten Projekte. Ich will noch sagen, dass diese Projekte nicht nur in der Visegrad-Region, sondern auch zum Beispiel im Westbalkan und den Ländern der östlichen östlichen Partnerschaft umgesetzt werden. Finanzen für unsere Tätigkeit erhalten wir aber auch von internationalen Spendern, wie zuletzt von dem Südkorea. Es ist ein Land in guter wirtschaftlicher Kondition, das gerne in gute Projekte investiert. Südkorea hat aber zugleich Interesse an der Stabilität des Westbalkans, wo gerade unser Fonds schon lange tätig ist und die dortige Situation gut kennt. Wir wissen, welche Projekte dort gute Qualität haben und wie sie zu finanzieren sind. Unsere gute Zusammenarbeit mit diesen Ländern hat Südkorea überzeugt, hier zu investieren.
Linda Kapustova-Helbichova hat im Internationalen Visegrad-Fonds schon vor einigen Jahren gearbeitet. Jetzt wurde sie seine Direktorin. Wie haben sich die Aktivitäten des Fonds seitdem entwickelt und wie sind die Prioritäten für die nächste Zukunft?
Ich war froh, als ich in den Fonds zurückgekehrt bin und gesehen habe, in welch guter Kondition er ist. Im Fonds arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehreren Ländern, nicht nur aus der Visegrad-Region. Wir haben da beispielsweise eine Ukrainerin. Man spricht hier mit mehreren weiteren Sprachen wie Armenisch, Slowenisch, Serbokroatisch. Der internationale Aspekt des Arbeitskollektivs ist wichtig, den würde ich gerne beibehalten und unterstützen. Künftig würde ich gerne Projekte vor allem in den Bereichen Innovationen, Forschung und Entwicklung stärker fördern. Diese sind Bereiche, in denen wir alle vier Visegrad-Länder vieles nachzuholen haben. Hier sehe ich einen großen Raum für die Verbesserung. Und da ich eine Frau bin, liegen mir auch Projekte am Herzen, in denen Frauen als Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen oder anders vertreten sind.
Und das war alles für heute aus der Slowakei, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin froh, dass wir diese halbe Stunde gemeinsam verbringen konnten und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Vom Mischpult verabschiedet sich von Ihnen Tonmeister Abdelghani Arut und vom Mikrofon Jana Hrbeková. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!
Zároveň už všetko, a to všetko.